So, wir gehen weiter zum Thema Jüngerschaft. Ich möchte noch eine Empfehlung geben, wer es noch nicht kennen sollte. Und zwar möchte ich sehr empfehlen das gesamte Lehrmaterial von Derek Prince. Das ist ein exzellenter Bibellehrer gewesen. Und wir als Gemeinde haben ganz, ganz viel von ihm gelesen und gehört. Und es war in den ersten Jahren unsere Haupternährungsquelle geistlicher Nahrung. IBL heißt der Deutsche Dienstzweig. Wenn er das bei Google eingeht, kommt er auch auf die Website, weil die Domain habe ich jetzt nicht im Kopf. Und dort gibt es bei IBL eine Menge Lehrkonzepte von Derek, kostenlos zum Download. Dort gibt es MP3-Predigten. Die Konzepte sind kostenlos und die MP3-Predigten kosten 1,50 Euro. Und es gibt jetzt auch seit kurzem Videos, also in Format, was ich dann auch auf dem Rechner sehen kann, von verschiedenen Predigten von ihm. Ich habe sogar bei YouTube von ihm Sachen gefunden. Also Derek Prince kann ich bestens empfehlen. Wenn ihr sagt, wir wollen so grundlagenmäßig arbeiten, wir wollen Fundamente legen, besorgt euch diese drei Bücher, biblische Grundlagen von Derek Prince. Gibt es drei Bände, biblische Fundamente. Ja, könnt ihr bei IBL bestellen, findet ihr leicht im Internet, sind Telefonnummern, kann man dort anrufen. Dort geht es von Schöpfung bis Offenbarung durch. Und dort kann man sich zu den ganzen knackigen Themen Notizen rausschreiben und dann hat man eine Menge gutes Material auch zum Grundlagenlegen. Also das wollte ich mal so an Anfang stellen. Das kann ich allerwärmstens empfehlen. Das ist eine sehr ausgewogene Lehre. Was Derek auszeichnet ist, dass er nicht über das Wort predigt, sondern das Wort. Genau. Sigi erinnert mich gerade daran, von ihm gibt es zwei Bücher über Gemeinde. Das Buch heißt Die Gemeinde Band 1 und Band 2. Und der erste Band beschäftigt sich mit dem weltweiten Leib Christi und die Entwicklung Hure und Braut. Und der zweite Band geht um die Ortsgemeinde und die ortsgebundenen Dienste. Sehr zu empfehlen. Exzellent. Die Gemeinde Band 1 und 2. Gut, das so als Empfehlung. Derek war auch so enorm vielseitig und hat so vielen, vielen Themen gelehrt. Zum Beispiel ein Thema, wo ich von niemand anders überhaupt biblische Lehre kenne, Scheidung und Wiederheirat. Was tun wir da? Darf jemand wieder heiraten, der geschieden ist? Wenn ja, wie, wann? Auch über dieses Thema gibt es von Derek hervorragende biblische Lehre. Wer das mitverfolgt hat, die MP3s von Dereks Predigten sind ja auf der IBL-Seite für 1,50 Euro zu kaufen. Dort kann man sich so einen persönlichen Account anlegen. Aber es wird auch wieder viele, viele Themen geben auf onlinepredigt.de. Also das wird dort wieder mehr. Das haben wir in der letzten Vorstandssitzung beschlossen. Dass das wieder mehr wird. Okay. Jünger, die Privilegien eines Jüngers. Und jetzt wollen wir da noch ein bisschen schneller weitergehen. Wir erkennen, dass Jüngerschaft ein Weg ist. Und das ist wichtig zu verstehen. Ich denke, das ist sehr ermutigend. Jüngerschaft ist ein Weg. Das bedeutet, wir Deutschen neigen gerne dazu, wir sind erst zufrieden, wenn was abgeschlossen und fertig ist. Aber Jüngerschaft ist ein Weg. Wir sind auf der Nachfolge. Und wenn wir auf dem richtigen Weg sind, dann sind wir richtig. Auch wenn da noch Dinge nicht fertig sind und noch nicht abgeschlossen sind. Und Jesus sagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also bleiben im Wort, Wahrheit erkennen, frei werden. Das ist der Prozess der Jüngerschaft. Bleiben im Wort, Wahrheit erkennen, frei werden. Jüngerschaft ist immer freiwillig. Römer 8, 15, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Also wir sind selbst aus unserem Entschluss heraus, aus unserer Entscheidung heraus, wollen wir Jünger sein und wir geben Jüngerschaft denen, die das gerne wollen. Wie ich sagte, wir gebrauchen nicht unsere Autorität, die Unwilligen willig zu machen. Jünger werden vom Vater geehrt, ein Privileg eines Jüngers. Johannes 12, 26. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach, und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Das ist das Privileg eines Jüngers. Ein weiteres Privileg, der Vater tut, worum ihn seine Jünger bitten. Johannes 14, 14. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun, damit der Vater verherrlicht wird. Das ist ein wunderbares Versprechen, was den Jüngern gegeben ist. Das Privileg eines Jüngers. Der Vater tut, worum ihn seine Jünger bitten. Jünger sind Leute, die Frucht bringen, die bleibt. Ein weiteres Privileg. Jesus sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass er hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Also wir schauen nicht auf unser Unvermögen, auf unsere Schwäche, sondern wir schauen auf die Schriftstelle und können sagen, ich bin bestimmt vom Vater Frucht zu bringen. Und wenn er mich dazu bestimmt, werde ich Frucht bringen. Und zwar Frucht, die bleibt über dieses Zeitalter hinaus. Also wenn du in einer Phase bist, wo das irgendwie so wächst in deinen Gedanken, was du alles nicht kannst oder wo du anscheinend versorgt hast, nimm dir diese Schriftstelle her. Wir sind bestimmt vom Vater. Wenn er das bestimmt, dann wird es so werden. Ein Privileg eines Jüngers, er bringt Frucht, die bleibt. Und das müssen wir nicht aus unserer Kraft heraus, sondern er wird es in uns hervorbringen. Ein weiteres Privileg, Jünger empfangen den Heiligen Geist. Jesus hat es versprochen. Johannes 14, 26. Dabei stand aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich gesagt habe. Jünger haben diesen Beistand, diesen guten Freund, diesen liebevollen, wunderbaren, angenehmen Heiligen Geist. Macht den Heiligen Geist zu eurem Freund, zu eurem Partner, zu eurem allerliebsten, wertvollsten Gegenüber, mit dem ihr kooperiert, mit dem ihr alles teilen könnt. Der Heilige Geist ist so eine kostbare, heilige, liebevolle, teure Person, die es verdient, wertgeschätzt zu werden. Der Heilige Geist ist nicht eine undefinierbare Kraft. Er ist eine Person. Und er lebt in uns. Und er will uns alles lehren, will uns in allen Dingen helfen, ist in allen Dingen unser Beistand. Im Alten Testament gibt es so wunderbare Passagen, dass der Heilige Geist uns fähig macht, handwerklich tätig sein zu können. Dass unsere Arbeit gelingt, dass dort, wo wir hingesetzt sind im alltäglichen Leben, will der Heilige Geist uns in allen Dingen helfen und unterstützen. Bezieht das nicht nur darauf, dass er uns Erkenntnis geben will aus dem Wort und uns im Glauben weiterbringen will. In unserem gesamten täglichen Leben will er uns helfen und möchte unser Gegenüber sein. Und es ist gut, dass wir ihm das sagen, dass wir das begehren, dass wir uns freuen, dass er da ist. Dass wir uns freuen, dass er uns helfen will. Dass wir uns darüber freuen, dass er uns an alles erinnert, was Jesus gesagt hat. Aus der Bibel geht hervor, dass der Heilige Geist den Dienst Jesu vollendet. Das Ziel, das Jesus sich geopfert hat, das war, dass er seinen Geist ausgießen konnte. Das war das Ziel. Das Ziel war nicht nur die Kreuzigung und Auferstehung, sondern das hat Jesus getan, damit er zum Vater gehen konnte und der Heilige Geist kommen konnte. Jesus sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, denn damit ich euch ihn senden kann. So kostbar und wertvoll ist der Heilige Geist, dass Jesus sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, damit er kommen kann. Jünger bekommen übernatürlichen Frieden, können ohne Angst sein, furchtlos, das Privileg eines Jüngers. Ein wunderbares Versprechen, Johannes 14, 27. Hier sagt Jesus: Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt und sei auch nicht furchtsam. Das ist so lieb von Jesus. Er sagt: Ich gebe euch einen Frieden, der nicht abhängig ist von euren Umständen. Ein Frieden, der vom Himmel kommt, der höher ist als unsere Vernunft. Also die Quelle unseres Friedens kann nicht verstopft werden von irdischen Umständen. Wir können furchtlos sein. Jesus sagt: Euer Herz werde nicht bestürzt und sei auch nicht furchtsam. Ein weiteres Privileg der Jünger: Sie werden aus den Synagogen ausgeschlossen. Das ist nicht meine Idee, das steht in Johannes 16, 2. Da sagt Jesus, und das ist eine Verheißung: Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu tun. Und ich glaube, manch einer hat das so im geistlichen Sinne am eigenen Leib erfahren. Also seid nicht bestürzt und nicht furchtsam. Das ist das Privileg eines Jüngers, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Jünger haben das Privileg, dass sie von Jesus bewahrt werden und bei ihm gehalten werden. Johannes 17, 12. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Johannes 17, Vers 15 war das dann. Und noch eine Bibelstelle aus dem Hebräer 13, 21: Vollende euch in allem Guten, damit ihr seinen Willen tut, indem er in uns schafft, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also das ist dieses Zusammenspiel, dieses göttliche Geheimnis. Wir haben ein williges Herz, eine Haltung, Jesus zu folgen und zu sagen: Ja, wir wollen das, was du willst. Wir wollen von dir hören, von dir geprägt sein. Und wenn wir diese Haltung haben, schafft er in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Klasse. Das ist wunderbar, da kann überhaupt nichts schief gehen. Wir sagen ja und er macht etwas in uns, was ihm gefällt. Das ist wunderbar. Da hört das ganze anstrengende Christsein auf, das vor ihm gut sein müssen, das vor ihm Leistungen abrechnen müssen, das vor ihm irgendwie Sachen machen müssen, um ihn gut zu stimmen, um seine Anerkennung irgendwie zu bekommen. Er schafft in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Er schreibt sein Gebot auf unser Herz. Er nimmt das steinerne Herz weg und gibt uns das fleischerne Herz. Jünger haben übernatürliche Freude. Freude, die nicht abhängig ist von Umständen. Das ist etwas, worum wir kämpfen müssen und was wir lernen müssen, dass das etwas ist, was uns zusteht. Johannes 17, 13 steht: Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und weil uns das schwerfällt, zumindest mir, bete ich das regelmäßig: Herr, gib mir ein Herz, was ich an dir freuen kann. Auch wenn da wieder eine Enttäuschung ist und irgendwas geschehen ist, was gar nicht nach Freude aussieht, soll in meinem Herzen eine Freude vom Himmel sein, die nicht zu überwinden geht. Und dass wir Freude haben an ihnen, das kommt nicht von alleine. Darum tobt ein Kampf. Darum tobt wirklich ein Kampf. Und wir müssen in gewisser Weise kämpfen darum, dass die Freude von unserem Herrn Jesus in uns ist. Dass wir uns freuen können an dem, was er getan hat und tut. An dem, wie er ist. Jünger sind beauftragt und gesandt, das hatte ich schon erwähnt, steht Johannes 17, Vers 18. Jünger sehen die Herrlichkeit Jesu. Johannes 17, 24, da sagt Jesus: Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Hatten wir schon erwähnt, Jünger haben Einheit. Das ist dieser berühmte Vers, Johannes 17, 11, der zum Beispiel von dieser Fokularbewegung, von der wir hörten, vergewaltigt wird. Jesus hat gesagt, damit sie alle eins seien. Und mit diesem Vers wird vereinigt Hindus und Moslems und Katholiken und alles wird vereinigt, weil Jesus will ja, dass sie alle eins seien. Völlig aus dem Kontext herausgebaut, diese Stelle. Wenn wir dieses Kapitel studieren, wissen wir, dass Jesus hier ausschließlich von seinen Jüngern spricht. Er spricht hier von denen, die ihm der Vater gegeben hat. Also ausschließlich diese Personengruppe, die Jesus gehören, die sind in ihm alle eins. Und es steht auch im Wort Gottes an einer anderen Stelle, dass er bei seiner Ankunft die zu sich holt, die ihm gehören. Also müssen wir sicherstellen, dass wir ihm gehören. Weil er wird nur die zu sich holen, die ihm gehören. Jesus ist kein Dieb. Er wird die zu sich ziehen, die ihm gehören. Und so ist auch diese Schriftstelle zu verstehen. Und das hat also überhaupt nichts zu tun mit irgendeiner Einheit von verschiedenen Religionen, die Gott ein Gräuel sind. Ein weiteres Privileg, wir Jünger sind nicht von der Welt. Jesus sagt, sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Wir kennen die Schriftstellen, unsere Heimat ist im Himmel und wir sind von Neuem geboren und haben unser Bürgerrecht im Himmel und sind hier Botschafter an Christi Stadt. Aber wir wissen, dort ist unser Zuhause. Die Bibel sagt, dass Jesus Wohnungen bereitet für uns, damit wir dann dahin kommen können. Jünger sind Heilige durch Wahrheit. Johannes 17, 17 betet Jesus, heilige sie durch die Wahrheit und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Das sind die Privilegien eines Jüngers. Wir haben übernatürliche Freude. Wir brauchen nicht mehr Furcht haben. Keine Angst mehr. Wir sind gesandt, beauftragt, ausgerüstet, privilegiert. Der Vater hört unsere Bitten. Jünger sind die, die die Herrlichkeit Jesus sehen, in Einheit miteinander sind. All diese wunderbaren Dinge. Und jetzt möchte ich dazu sprechen, welchen Preis die Jüngerschaft hat. Was so unser Part ist dabei, unser Teil. Und das soll ganz, ganz praktisch sein, damit wir hineinkommen und diese Privilegien der Jüngerschaft genießen können. Dass wir diejenigen sind, die der Vater ehrt. Und ehe ich damit beginne, möchte ich, dass wir so irgendwie einen Blick haben auf die Ewigkeit, dass wir da eine Vision entwickeln. Das hat ein ewiges Ziel. Wir haben hier diese 60, 70, vielleicht 80 Jahre, aber das Ganze hat ein Ziel, was in die Ewigkeit hineinreicht. Und es lohnt sich, einen Preis zu zahlen, weil es nicht nur um die paar Jahre hier geht, sondern um ein ewiges Ziel. Und wir leben auf ewige Ziele hin. Und wir brauchen ein bisschen Offenbarung über die ewigen Dinge, um motiviert zu sein, in manchen Stellen durchzuhalten und weiterzukommen und nicht aufzugeben oder zurückzuweichen. Es ist wichtig, dass wir das vor Augen haben und dass wir das sehen. Es gibt so eine ganz, ganz erstaunliche Schriftstelle, 2. Petrus 3. Ich weiß nicht, ob die euch auch schon in Erstaunen versetzt hat, dass wir den Tag der Ankunft Gottes beschleunigen können. Das ist eine der erstaunlichsten Schriftstellen für mich. Ja, 2. Petrus 3, 12. Indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Dass unsere Gedanken sich nicht ausschließlich hier um irdische Sachen drehen, sondern es geht um ewige Ziele. Es geht darum, dass die Wiederkunft des Herrn ansteht und dass er wiederkommen kann. Und ich glaube, dass Jesus diesen Tag entgegenfiebert, kommen zu können. Dass alle Tränen, alles Leid, aller Schmerz aufhört. Dass all das Bösartige, all das Zerstörerische ein Ende nimmt. Dass er kommen kann, um sein Reich aufzurichten. Also wir brauchen die Vision auf diese ewigen Ziele, auf den Tag hin, dass Jesus kommen wird und dass dann Schluss ist mit dem Teufel und mit der ganzen Verdorbenheit und dem ganzen Leid, was wir selber erfahren oder was allgemein auf der Erde ist, all die Zerstörung, all die Bösartigkeit, all das Boshafte. Und das soll uns motivieren, da durchzugehen und zu sagen, wir werden diesen Weg gehen, weil da ist ein Ziel vor Augen. Um der zukünftigen Dinge willen kann ich überwinden und kann ich zu den Angeboten der Welt Nein sagen. Um der zukünftigen Dinge willen werde ich stark sein und kann überwinden. Also ein paar Bedingungen oder Kennzeichen wahrer Jünger möchte ich nennen, dass es dann praktisch wird. Ein Jünger ist jemand, der bereit ist zu dienen. Jesus hat es uns vorgemacht und ein Vorbild gegeben, Markus 10, 45. Da sagt er, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ein Jünger ist bereit zu dienen. 1. Petrus 4, 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Diese Schriftstelle bezieht sich sehr auf die Gaben des Heiligen Geistes. 1. Petrus 4, 10 war das. Bereitschaft zu dienen. Ein Kennzeichen eines Jüngers. Also in praktischer Art und Weise schlägt sich das dann so nieder. Wenn Leute zu uns in die Gemeinde kommen, dann haben wir verschiedene Reinigungsteams und wir haben 1000 Quadratmeter Teppich zu saugen. Und dann zeigt sich, wie viel Bereitschaft zum Dienen da ist. Und dann ist jemand, der sehr fromm spricht und ganz viele Bibelwörter zitieren kann. Aber ausgerechnet an dem Tag, wo Frühjahrsputz ist und alle Mann anrücken und wir unser ganzes Gebäude reine machen und alle Fenster putzen und wir haben gewaltig große Glasflächen. An dem Tag kommt die Person ausgerechnet nicht. Und das gibt dann schon so mal im Nachgang ein Gespräch, wo wir dann sagen, du, also wenn du hier in unsere Gemeinde hineinwachsen willst, dann ist der Termin, wo es ans Staubsaugen geht, dein Termin. Jünger sind bereit zu dienen. Und wie Hartwig immer so schön sagt, das Dienen beginnt nicht im prophetischen Dienst über Nationen, sondern ganz unten. Und je weiter unten man anfängt, umso mehr hat man Platz und niemand macht einen den Platz streitig. Niemand kommt und reißt dir den Staubsauger aus der Hand. Also du hast null Konkurrenz, wenn du ganz unten dienst und dort kannst du dich total entfalten. Das ist gar nicht angefochten, der Dienst. Hast totalen Frieden. Du mit deinem Staubsauger und da kannst du dich entfalten. Und dann kann man erkennen, was ist die wahre Haltung im Herzen. Und dann, wir haben, die ganze Gemeinde ist bei uns im Reinigungsteam. Und jetzt, wo wir da allerhand Leute sind, sind wir da nur noch in großen Abständen halt dran, das ist schön. Aber man kann schon sehen, dass das eine Reinigungsteam braucht für alles eben mehrere Tage, so und so viele Stunden. Und das andere braucht nicht mal die Hälfte der Zeit. Das ist dann schon interessant. Und da gibt es schon so Qualitätsunterschiede. Und da kann man so Haltungen erkennen. Und wenn dann Leute irgendwie da nie dabei sein können und haben immer ausgerechnet an dem Termin was anderes Wichtiges zu tun, das offenbart Haltungen. Bereitschaft zu dienen, also da meine ich nicht geistliche Dienste, die über die Ländergrenzen hinaus bekannt sind, sondern das beginnt unten. Gutes Buch von Derek Prinz, der Weg nach oben führt nach unten. Sehr empfehlenswert. Also lasst das nicht unbedingt einen Neubekehrten lesen, Wir haben eine Ehepaar in der Gemeinde, die sich aus dem Atheismus bekehrt haben. Und sie lasen zuerst dieses Buch. Das war nicht ganz so glücklich. Und nach einem Gespräch war wieder alles in Ordnung. Aber für Leute, die viele Jahre gläubig sind und aus verschiedenen Kirchen kommen, ein sehr, sehr gutes Buch. Bereitschaft zum Dienen. Und Jesus sagt es von sich selbst. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und bei ihm ging es bis dahin, dass er sein Leben gab. Für viele als Lösegeld. Bereitschaft zu lernen ist das Kennzeichen eines Jüngers. Ein Jünger hat entschieden, ich bin ein Lernender. Es gibt noch eine Menge, die ich nicht weiß und die ich nicht kann. Das ist das Gegenteil von den Leuten, die alles wissen und alles können. Die Leute, die alles wissen und alles können, sind die gefährlichsten. Das ist nicht nur im geistlichen Bereich so, das ist auch im Handwerk so. Das ist ganz furchtbar. Ein kluger Mann zeichnet aus, dass er weiß, was er nicht kann. Na? Ich bin gerade erinnert an Rumänien, dort bin ich mehreren Leuten begegnet, die alles können. Und ich war da mal in so einem Haus auf dem Dorf, wo jemand meinte, er kann Elektrik verlegen. Und dort gingen die elektrischen Leitungen diagonal durchs Zimmer wie Freileitungen. Da warst du fast in Lebensgefahr. Ein Jünger ist bereit zu lernen. Und ein Jünger hat kein Problem damit, Hinweise anzunehmen und sich Sachen abzugucken und fühlt sich dann nicht irgendwie in seinem Stolz angegriffen oder verletzt, sondern ein Jünger lernt gerne und nimmt gerne Rat an. Matthäus 11, 29 sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Die religiöse Vorstellung von Demut ist, dass es jemand, der schwach ist und mit geneigtem Haupt durch die Gegend läuft, mit trauernder Miene. Und je trauriger und fader, umso besser. Aber wir sehen an dem Beispiel Jesu, dass Demut absolute Stärke ist. Das ist nicht jemand, der schwach ist. 2. Timotheus 2, 15. Strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Also wir sollen danach streben, in Dinge hineinzukommen, und das kommen wir, indem wir dazu lernen und das beschließen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn Leute zu uns kommen, wie schwer es manchen fällt, zu sagen, ja okay, dann will ich ja dazu lernen. So oft ist diese Haltung da, ich habe schon so viel erlebt, ich stehe seit 30 Jahren im Glauben. Da wird es allerhöchste Zeit, dass du dich mal bewegst. Na, diese Einleitung schon. Ich bin seit 25 Jahren in Leiterschaft. Und manche können gar nicht verstehen, ja, wenn du zu uns kommen möchtest, du bist willkommen, aber nicht im Traum als Leiter. Gibt so Leute, die immer oben einsteigen wollen, immer ganz oben in der oberen Liga spielen. Und der Herr will uns dorthin bringen. An dem Wunsch ist an sich nichts verkehrt, aber der Weg dorthin beginnt unten. An dem Wunsch ist nichts falsch, aber es beginnt unten. Und wir warten, dass der Herr uns befördert. Beispiel Josef, David, sie konnten warten, dass der Herr sie befördert. David war auf dem Feld, hat dort auf dem Feld den Herrn gepriesen, hat dort gelernt, wurde dort geformt. Und andere haben ihn gerufen und sagten, da gibt es einen, der kann sein Instrument spielen. Und wenn der Saul seine dämonischen Attacken hat, dieser Mann kann ihm Erleichterung schaffen. Andere haben ihn geholt. David ist nicht zum Königshof gekommen. Leute, hier sind meine Zeugnisse, ihr müsst einsehen, ich bin der Beste. Ihr braucht gar nicht weiter suchen, ich bin der Qualifizierte. So ganz nebenbei. Gesalbt war er auch schon. Genau. Also ein Jünger ist einer, der bereit ist zu lernen. Jünger sind Leute, die lernen, geduldig zu sein, die ausharren. Der Prinz hat mal gesagt, wie lernen wir ausharren? Indem wir ausharren. Es gibt einfach keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Wir lernen ausharren, indem wir ausharren. Und das ist, was aus meiner Sicht im charismatischen Bereich total unterbelichtet ist. Wir wollen alles immer ganz schnell. Und je mehr glauben und je lauter, umso schneller. Aber es gibt Dinge im Reich Gottes, die gehen nicht schnell. Zeichen und Wunder geschehen sofort. Alles andere wächst. Zeichen und Wunder geschehen sofort. Aber alles andere braucht Zeit. Und es gibt viele, viele Schriftstellen über Ausharren. Also die markanteste, Hebräer 10, 36. Ausharren habt ihr nötig. Wozu? Damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Ohne Ausharren kommen wir nicht ans Ziel. Wir werden alle in Phasen kommen, wo wir Geduld lernen, wo sich trotz Gebet, trotz Fasten eben nichts schnell bewegt, wo wir lernen, auszuharren. Jakobus 1, 4. Das Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Ausharren ist ein Schlüssel, dass Verheißungen in Erfüllung gehen. Viele von uns haben auch persönliche Prophetien, richtige Prophetien, die von Gott gekommen sind. Und die sind noch nicht in Erfüllung gegangen, weil wir nicht ausharren, weil wir auf halber Strecke sagen, oh, jetzt hat es nicht funktioniert, jetzt ist gut. Ausharren haben wir nötig. Das ist etwas, was wir lernen sollen.
Kombiniert mit Glauben. Glauben
genau. Und Ausharren. Ja, kombiniert mit Glauben, sagt Siegfried. Ausharren und Glauben. Oder Jakobus 5, 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und den Spätregen empfange. Also das ist so ein gutes Bild, wenn ein Bauer seine Saat ausbringt. Dann wird er nicht zwei Wochen später rausgehen, er sieht nichts auf dem Feld und verwirft das Ganze, weil er weiß, das braucht seine Zeit, bis da was zu sehen ist. Der Samen ist in der Erde und man sieht nichts. Und er wird nicht jeden Früh rausgehen, graben, wo ist mein Samen, wo ist jetzt die Frucht? Er weiß einfach, das dauert. Und er weiß auch, dass er sich da nicht anstrengen muss, zu Hause im Bett und irgendwelche Willensanstrengungen vollbringt. Wenn der Samen in der Erde ist, wird es wachsen. Hatten wir so an unserer Kubi das Bild, die Obstbäume blühen gerade so herrlich. Und wenn man den Obstbaum sieht, er macht keinen verkrampften Eindruck. Jungs, strengt euch an, bringt die Äpfel raus, jetzt noch mal. Wir müssen Frucht bringen, um jeden Preis, wir müssen Frucht bringen. Der Obstbaum steht in voller Blüte und sagt, guck mal, wie gut ich aussehe. Und die Frucht kommt. Ein bisschen mehr Geduld. Jakobus 5, 8, habt Geduld, stärkt eure Herzen, damit die Ankunft des Herrn, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Ausharren und Glauben. Lassen wir uns nicht auf halber Strecke durch Unglaube, durch menschliche Argumente Dinge zerstören oder wegnehmen. Verlieren wir nicht Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Der Zeitplan Gottes ist oft anders als unserer. Und manche Berufung, die wir bekommen haben, ist vielleicht in 23 Jahren an dem Punkt, wo sie beginnt. Wer weiß. Eins habe ich jedenfalls gelernt. In der Regel dauert es länger, als wir denken. Und als ich es gerne hätte. Ich bin auch jemand, Tag, Tag, Ergebnis, jetzt. Und im Reich Gottes ist das nicht so. Die meisten Dinge wachsen. Und der Herr hat auch sehr viel Geduld mit uns. Ja, preis den Herrn. Ein Kennzeichen eines Jüngers, es ist jemand, der Korrektur annehmen kann und annehmen will. 1. Thessalonicher 5, 14, hier schreibt Paulus, wir ermahnen euch, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Oder Vers 11, deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Korrektur annehmen fällt uns nicht leicht, unsere alte Natur ist absolut dagegen. Und das ist etwas, wo wir unser Kreuz auf uns nehmen, wo wir unsere alte Natur kreuzigen müssen. Ein Jünger ist jemand, der Korrektur annimmt. 5, 11 und 14. Oder Jesaja 46,8, denkt daran und ermahnt euch, nehmt es wieder zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Oder Sprüche 4,20, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinem Reden neige dein Ohr zu, lass ihn nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Oder Sprüche 5, Vers 1, mein Sohn, horche auf meine Weisheit zu meiner Einsicht, neige dein Ohr. Sprüche 12, Vers 1, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Noch ein besserer Vers ist Sprüche 15, 32, wer Zucht fahren lässt, verachtet sich selbst. Wer aber auf Zurechtweisung hört, erwirbt Verstand. Oder Sprüche 6, 23. Denn eine Leuchte ist das Gebot und die Weisung ein Licht und ein Weg zum Leben sind Ermahnungen der Zucht. Lasst uns das lernen, dass wir das nicht abwehren, dass wir nicht innerlich abblocken gegen Ermahnung oder Korrektur. Es gibt für diese Reaktion, wenn uns Ermahnung oder Korrektur nicht schmeckt, dass wir im Gegenzug nicht die Ermahnung behandeln, sondern den, der ermahnt, ankreiden und seinen Charakter angreifen und seine Schwächen hervorholen. Und das sollen wir nicht tun. Oder Sprüche 8, Vers 10, nehmt an meine Zucht und nicht Silber und Erkenntnis lieber als auserlesenes Gold. Oder 8, 33, hört auf Zucht und werdet weise, lasst sie niemals fahren. Also Jünger sind bereit, Korrektur anzunehmen. Und wir müssen nicht unbedingt, wenn wir Korrektur erfahren oder Ermahnung, sofort voller Freude ausbrechen. Oh, danke, wunderbar, herrlich, ich genieße das, dass du mich jetzt ermahnst. Das ist so der Endausbau. Lass uns wenigstens dorthin kommen, dass wir nicht sofort innerlich unser Maschinengewehr in Stellung bringen, sondern wenigstens so weit wachsen und sagen, okay, ich habe das gehört, ich will das behandeln, ich will darüber beten oder ich will das mit meinem Ehepartner besprechen. Ich nehme das und ich will darüber nachdenken. Das ist schon mal eine gute Reaktion. Und dann wird sich zeigen, wie die Dinge sind. Das ist so wichtig. Wir sollen uns ermahnen lassen und sollen auch den Mut haben, andere zu ermahnen, dass wir uns gegenseitig so helfen und auf der Spur halten. Ja, Jünger sind bereit, sich zu demütigen. Jakobus 4,10, demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Oder 1. Petrus 5,6, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit. Biblische Demut ist nicht Schwäche oder nach außen gekehrte Depression, geneigt sein wie eine Binse. Biblische Demut ist die tiefe Erkenntnis, ich kann es nicht, aber Gott kann es in mir. Das ist biblische Demut, dass wir erkannt haben und akzeptiert haben, dass wir es mit unserer Kraft nicht schaffen. Dass wir anerkennen, ich brauche Jesus. Das ist biblische Demut. Das hat nichts mit Schwäche zu tun, aber wir erkennen an, ich als Mensch kann aus mir selbst heraus rein überhaupt nichts leisten oder tun, was in irgendeiner Weise fürs Reich Gottes verwertbar wäre. Das ist biblische Demut, anzuerkennen, ich brauche ihn. Ohne Jesus kann ich nichts tun. Das ist biblische Demut. Alle anderen Modelle von Demut können wir verabschieden. Gibt es so religiöse Geschwister, die schon zu demütig einherkommen und wenn du ihnen die Hand gibst, denkst du, du hast einen feuchten Waschfleck in der Hand. Das hat alles nichts mit Demut zu tun. Das ist versteckter Stolz. Biblische Demut erkennt an, ich kann es nicht mit meiner Kraft, ich brauche ihn. Und zwar für jeden Atemzug. Ohne die Gnade Gottes würde ich morgen früh gar nicht aufstehen können. Ohne seine Gnade wäre es schlagartig mit mir zu Ende. Sprüche 3,5. Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er deine Pfade. Sei nicht weise in deinen Augen. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das ist Heilung für den Leib und Labsal für die Gebeine. Ein weiteres Kennzeichen eines Jüngers, er kann sich an dem Erfolg des anderen freuen. Jünger sind nicht in Konkurrenz miteinander. Und wenn der andere besser prophezeien kann, besser singen kann, besser beten kann, mehr Leute heilen kann, dann werden wir uns darüber freuen können. Jünger können sich am Erfolg des anderen freuen. 1. Petrus 2,1 steht, dass wir ablegen sollen Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid. Neid. Jünger sind Leute, die bereit sind, das eigene Leben regelmäßig zu prüfen oder auch zu prüfen lassen. Und das ist etwas, was uns schützt vor Verführungen, vor verkehrten Wegen, verkehrte Ideen, vor falschen Entscheidungen. Ein paar Schriftstellen dazu. Galater 6,4: Ein jeder prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Oder diese bekannte Sache, Lukas 6,42: Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, Bruder, erlaube, ich will den Splitter herausziehen, der an deinem Auge ist, während du selbst den Balken in deinem Auge nicht siehst? Heuchler, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter herauszuziehen, der an deines Bruders Auge ist. Also aus dieser Schriftstelle geht hervor, dass auch unser eigenes Leben im Licht stattfinden soll und muss und auf dem Prüfstand Gottes ist. Und dann können wir auch jemand anderes helfen, in diese Richtung zu gehen. Oft früher kennt ich es so, dass diese Schriftstelle immer verwendet wurde, und dort aufforde, dann zieh erstmal deinen eigenen Balken raus. Und das war's. Aber die Anweisung geht weiter. Also unser eigenes Leben ist transparent im Licht. Andere dürfen mich auch fragen, dürfen mir etwas sagen, auch wenn ich ein Leiter bin oder ein Ältester oder irgendetwas anderes. Und genauso will ich bereit sein, auch jemand anderes zu fragen, wenn ich Gefahr sehe, dass etwas verkehrt geht. Jünger sind Leute, die bereit sind zu vergeben. Das hatte ich schon erwähnt. Jünger sind Leute, die lernen durchzuhalten, die bewährt sind. 1. Petrus 1,7 spricht von der Bewährung des Glaubens. Jünger sind Leute, die lernen nicht bei der ersten Schwierigkeit oder bei der ersten Attacke umzufallen und aufzugeben und alles zu verwerfen. 1. Petrus 1,7, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das mit Feuer erprobt wird. Oder Jakobus 1,2, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das ist die ganze Zusammenfassung: Geduld, Bewährung, Ausharren. Das ist von unserer alten Natur aus nicht zu machen. Da brauchen wir den Heiligen Geist, dass wir diese Schriftstelle anerkennen können, dass auch Situationen, die uns wehtun, die uns beschweren, die uns belasten, die uns bedrücken, als etwas nehmen können, was wir als lauter Freude erachten. Das können wir nicht aus uns selbst heraus. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Und wie wir das ja hatten am Anfang des Seminars, die schwierigsten Phasen sind die fruchtbarsten. Und wenn der Herr dich in so eine Nullpunkterfahrung führt, dass wir das irgendwie versuchen im Blick zu halten, dass wir uns diese Schriftstelle vor Augen führen: Gott hat mich jetzt nicht verstoßen, sondern das wird in etwas Gutes münden. Gott wird daraus etwas Wunderbares machen. Und danach kann ich sagen, ich habe etwas gelernt. Und ich habe etwas durchgestanden. Und ich werde auch andere in solchen Situationen gut verstehen können. Aus meinem eigenen Leben war so eine Erfahrung für mich, dass meine Frau 2 Fehlgeburten hatte. Also unser erstes Kind ist praktisch direkt in den Himmel gegangen und unser letztes. Und die allererste Fehlgeburt, wir wurden jung verheiratet und das erste Kind ist unterwegs und das ist ja absolut der Gedanke, ich war jetzt Vater, ich war absolut happy. Und sie hatte eine Fehlgeburt und das war schon irgendwie nicht einfach zu verstehen. Und dann kommen die Fragen auf und das alles. Aber wir konnten das, preis den Herrn, irgendwie gut miteinander verarbeiten. Später dann stellte ich fest, ich kann einfach jemanden, der das auch erlebt, gut verstehen und kann ihn deshalb auch gut trösten. Und dann wusste ich, ja, deshalb habe ich das erlebt, damit ich jemanden, der das auch erlebt, trösten kann. Und dann hatten wir, das war so eine meiner Nullpunkterfahrungen, 1992 ist dann unser erster Sohn geboren worden, im April. Und meine Frau arbeitete kurzzeitig in einem Krankenhaus für Bergarbeiter, weil uns in der Nähe war ja viel Uranbergbau. Und meine Frau steckte sich dort an und bekam eine TBC, Tuberkulose, eine offene Lungentuberkulose. Und weil wir zu DDR-Zeiten so ein ganz straff organisiertes Impfsystem hatten, war diese Krankheit in der DDR absolut kein Thema mehr, die gab es nicht. Und die Ärzte konnten deshalb auch nicht erkennen, dass es TBC war, weil diese Krankheit existierte eigentlich zu DDR-Zeiten nicht mehr. Und meine Frau wurde schwächer und schwächer, hatte hohes Fieber, über 3-4 Wochen, keiner wusste, was das war, kam ins Krankenhaus, wurde auf Lungenentzündung behandelt und dann war sie so schwach, dass es lebensbedrohlich wurde und preis den Herrn, ein Arzt hat einen bestimmten Test gemacht und dann war das Ergebnis positiv und fand raus, sie hat Tuberkulose. Kam dann in ein Spezialkrankenhaus, so 30 Kilometer von Zwickau entfernt und die Ärzte sagten, das ist so weit fortgeschritten, so spät erkannt, ihre Frau wird sterben. Das war die Auskunft von dem Arzt damals. Ich war gerade zu der Zeit im Großhandel in eine leitende Position bekommen, bekam einen Firmenwagen und hatte da mit einem Schlag viel Verantwortung. Und dann hatte ich noch ein 4 Monate altes Baby. Und das Krankenhaus war total abgeschottet, weil die Ansteckungsgefahr so extrem groß ist. Und ich konnte meine Frau also in der Art besuchen, dass ich auf dem Hof fuhr von dem Gelände und konnte da im dritten Stock oben am Fenster mal winken. Und meinen kleinen Richard mal hochhalten, der so alt war wie jetzt hier der kleine Jack. Und preis den Herrn, wir hatten schon damals Geschwister, wir waren da noch nicht neue Gemeinde, aber wir hatten schon damals Geschwister und lebten irgendwie auch schon Jüngerschaft. Und jemand anders aus der Gemeinde zog bei mir ein, um auch irgendwie für meinen Junge sorgen zu können, weil irgendwie musste ich ja weiter arbeiten. Meine Frau war über Monate dort in dem Krankenhaus und preis dem Herrn, sie ist nicht gestorben, was der Arzt als ein außergewöhnliches Ereignis bewertet hat und meinte, in diesem Zustand, dieser Herd in der Lunge hatte die Größe von einem Tennisball, das führt in der Regel zum Tod. Das ist in der Phase, wo es nicht mehr aufzuhalten ist. Und das war unsere Nullpunkterfahrung als Ehepaar und das hat im Nachhinein, ist das das Kostbarste, was wir miteinander erlebt haben. Also das hat uns so zusammengeschweißt und das hat auch unsere ganze Haltung gegenüber unseren Kindern in die richtige Richtung gebracht. Dass unsere Kinder nicht unsere Götter werden, nicht unser Eigentum sind für immer und dass in all diesen Dingen Gott gerne sein will und Gott das gerne ordnet. Da kann ich das so bestätigen. Wir lernen durchzuhalten und bewährt zu sein durch solche Sachen. Und ich halte das für falsche Lehren, die so im charismatischen Bereich angesiedelt sind. Wenn du richtig glaubst, immer nur Sieg, immer nur Sonne, immer alles fröhlich und immer alles nur Lachen. Das halte ich für eine Illusion. Ja, und durch das Erlebnis können wir natürlich auch andere verstehen und trösten und sagen, es geht weiter und Gott hat dich nicht verlassen, auch wenn sich das jetzt so anfühlt. Gott hat dich nicht verlassen und geh da durch. Also so erleben wir auch manchmal Dinge, weil Gott schon weiß, was wir in 10 Jahren tun werden und in welche Situation wir kommen und dann sind wir vorbereitet und sind gerüstet und sind gereift. Jünger sind Leute, die zuverlässig sind. Nächster Punkt. Eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Zuverlässigkeit, da spielt auch das ganze Thema Zahlungsmoral mit hinein. Kinder Gottes zahlen ihre Rechnungen pünktlich. Wenn da steht Ja, Ja, dann denke ich, das eine Ja ist das von Gott und dann ist unseres auch Ja. Und wenn das von Gott Nein ist, ist unser Nein auch Nein. Und da sollen wir sehr klar sein, auch in unseren Entscheidungen, in unserem alltäglichen Leben, korrekt und eindeutig. Nicht vielleicht mal sehen und ich weiß auch nicht und ich würde mich ja für das Seminar schon anmelden, aber ich muss mal gucken und eventuell könnte ich ja schon von Montag bis Mittwoch früh, aber vielleicht auch doch bis Donnerstagabend und die Mahlzeit würde ich gerne weglassen und Ja oder Nein. Und habe ich einmal Ja gesagt, ist Ja. Und man muss sich auf uns 300%ig verlassen können. Wenn man euren Chef auf Arbeit befragen würde, dann sollte von ihm kommen, das ist mein bester Mitarbeiter, das ist meine beste Mitarbeiterin. Wenn die sagt Ja, da kann ich mich blind drauf verlassen, dann ist Ja. Und wenn die sagt Nein, dann ist Nein. Das ist ein Zeugnis, was wir abgeben als Kinder Gottes. Nicht solche komischen, religiösen, frommen Sachen wie, der Herr hat mir das aber anders gezeigt. Wir haben einen Unternehmer in der Gemeinde, der sagt, ich stelle keine Christen mehr ein. Das ist auch weh. Aber er sagt, aus der unternehmerischen Sicht, was du da hörst und erlebst, das ist doch einfach unglaublich. Also sowas darf es überhaupt nicht geben. Kinder Gottes, die den Herrn Jesus lieben, also den Anspruch, denke ich, der steht, müssen auf Arbeit die besten Leute sein. Und da muss der Chef, da müssen die Augen leuchten, ach ja, das ist da in die Gemeinde geht, das ist mein bester Mann. Das ist alles ganz klar und gerade. Genau. Jünger sind Leute, die es lernen, treu zu sein. Wir kennen die Gleichnisse von den Talenten, von den Pfunden. Und dann sagt Jesus recht zu, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Das ist auch das ganze Thema Berufung. Wie komme ich in meine Berufung? Sei treu in dem, was dir der Herr jetzt gegeben hat. Das ist alles, was du tun musst. Kein Mensch und kein Teufel kann verhindern, dass du in deine Berufung kommst. Außer einer. Du selbst. Kein korrupter Leiter, kein satanischer Angriff, keine Umstände, nichts kann verhindern, dass du in deine Berufung kommst. Nichts außer du selbst. Und der Weg in unsere Berufung zu kommen, ist Treue. Wer im Kleinen treu ist, wird über Großes gesetzt. Und das heißt, dort wo du jetzt bist, tust du das, was du zu tun hast, so gut wie möglich und so verantwortungsbewusst wie möglich. Und wenn du dann im Reinigungsteam bist und hast du schon vom Scheuerhalter zum Staubsauger vorgearbeitet, dann tu das so gut du kannst und so verantwortungsvoll wie möglich und dann soll darauf 100% Verlass sein. Das will der Herr sehen. Und wenn er das sieht, dann kann er dir mehr geben. Treue. Und dann maulen wir nicht rum, ja, aber eigentlich hat doch der Herr, und ihr wisst gar nicht, wie ich talentiert bin und was ich alles kann. Und in einer vorigen Gemeinde übrigens, da war ich das und das. Das müsst ihr doch hier anerkennen. Vor Jahren waren wir da an dieser Stelle nicht so klar und wussten solche Dinge irgendwie nicht. Und zu uns kam eine Gruppe von Leuten, die waren in einer anderen Gemeinde das Anbetungsteam. Und logischerweise sind sie das bei uns jetzt auch. Ganz klar. Und wir haben das erlaubt. Und dann waren sie also das Anbetungsteam und spielten auch abwechselnd mit dem Team, was es schon gab, zum Gottesdienst. Und irgendwie wurde es dann so, die Entwicklung ging so, dass die Leute so unter der Woche, die mich trafen, fragten, sag mal, spielt ihr am Sonntag oder die? Ich sag, die und die sind dran. Okay. Und irgendwie wurden an den Sonntagen die Leute immer weniger, als an denen, wo halt das Lobpreisteam spielte, was schon da war, schon immer, von Anfang an. Und das hatte etwas zu tun mit ihrer Haltung. Sie beanspruchten, wir waren das dort und dann sind wir das logischerweise auch hier. Und es ging ihnen gar nicht darum zu dienen oder eine Förderung oder eine Hilfestellung zu geben, dass die Leute, die da dabei sind, zum Herrn kommen. Es ging ihnen darum, wir sollten bewundern, wie schön sie da spielen und wie toll sie das machen und was da so vor Pirouetten noch gedreht wurden. Und das waren so die Schritte, wo wir dann anfangen mussten, irgendwie auch mutiger und kühner zu werden. Und sagten, als Lobpreisteam könnt ihr eben jetzt irgendwie nicht weitermachen. Schon alleine die Auswirkungen, dass in den Sonntagen immer weniger Leute kommen. Weil die Leute einfach spürten, hier kommt nicht der Heilige Geist, was will ich hier Kirche spielen? Ja, und ihre Reaktion war bitterböse. Und sie verließen mit den wildesten, fürchterlichsten Vorwürfen die Gemeinde und schlugen die Tür zu, so dass wir das Krachen noch Tage später hörten, so im Geist. Und jetzt waren wir wieder die, die lieblos waren und erkannten nicht an, dass sie so befähigt waren vom Herrn. Und ihre wunderbare Salbung konnten wir eben einfach nicht entdecken. Hütet euch vor diesen Leuten, die Positionen beanspruchen, weil sie die woanders hatten. Das ist ein Graus. Unten beginnt es und es wächst nach oben und die Beförderung kommt vom Herrn. Jünger sind Leute, die Gott gefallen wollen. Das haben wir ja schon so oft in dieser Woche auch gehabt. Wir wollen einfach ihm gefallen. In unserem Leben sollen die Dinge so sein, dass er sich freut. Wir entscheiden in seinem Sinne. Wir entscheiden gemäß des Wortes Gottes. Und alles, was wir tun, was wir leben, soll Gott gefallen. 1. Thessalonicher 4, Vers 1. Übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Das ist ein Vers für uns. Wie ihr schon wandelt und darin noch reichlicher zunehmt. Also wenn wir gewachsen sind auf ein gewisses Maß, das ist wunderbar und Gott freut sich. Aber da geht noch mehr, da geht es noch weiter. Wir haben noch nicht alles erlebt und ergriffen und erfasst. Und Paulus war auch davon frei, dass er Menschen gefallen wollte, sondern er wollte Gott gefallen. Und das ist was wir lernen. Wir wollen zuerst ihm gefallen. Und manchmal ist es einfach so, wenn wir ihm gefallen, dass es Menschen nicht gefällt. Das ist manchmal so. Paulus sagt, dass in 1. Galater 1,10 rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, oder man kann auch sagen, wenn das noch meine Motivation wäre, Menschen zu gefallen, wäre ich Christi Knecht nicht. Und dann gibt es noch einen Vers, 1. Thessalonicher 2,4. Hier schreibt er, sondern wie wir von Gott tauglich befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Wir wollen darauf achten, dass Gott unter uns ist. Und dann kommen die Menschen, die Gott dazu tut. Evangelisationsmodell aus dem Wort Gottes. Wir suchen, dass der Herr unter uns wohnen kann und dass der Herr sich unter uns wohlfühlt. Und wenn er da ist, ist es so anziehend, dass die Menschen kommen von ganz alleine. Wir müssen nicht mal mit dem Prospekt in der Fußgängerzone stehen und Leute überzeugen, unseren Jesus zu nehmen. Wenn Gegenwart Gottes da ist, zieht das Menschen an. Und das in einem Maß, dass wir es fast nicht verkraften. Wir sind als Gemeinde von 2004 bis jetzt um 100 Leute gewachsen. Um echte Jünger, 100 echte Jünger. Und das war wirklich ein Kraftakt für uns. Das hat uns viel Kraft gekostet im positiven Sinne. Wenn wir darauf achten, dass es dem Herrn gefällt, dann wird es auch Menschen anziehen. Aber das ist die erste Priorität. Jünger sind Leute, die gehorsam lernen, die gehorsam sind. Jesus sagt das so, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich sage. Und da gibt es auch noch die Stelle, Johannes 15,14 hatte ich erwähnt, steht auch in Lukas 6,47. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, dem will ich zeigen, wem er gleich ist, nämlich dem Mann, der auf Fels baut. Gehorsam. Wir haben ein immer weicheres Herz und wir lassen uns auch immer schneller überführen von komischen Ideen, so wie es Kostas auch erzählt hat. Ich höre das Gebet von meinem Bruder und war selber überführt. Wir werden immer weicher, wir lesen im Wort und sagen, oh Herr, da muss ich umkehren, vergib mir das. Danke, jetzt bin ich frei, jetzt geht's weiter. Gehorsam. hören und tun, was Jesus sagt. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es auch um Dienst geht, um das, was der Herr auch durch uns und mit uns tun möchte, dass ein Jünger seine Sicherheit, seinen Wert, seine Annahme, seine Bestätigung in Gott hat und nicht im Dienst. Das ist so wichtig. Manch einer von uns muss noch warten, bis ein Dienst beginnt, weil er vielleicht in der Gefahr steht, aus diesem Dienst seinen Wert zu ziehen. Wenn ich jetzt das bin, dann bin ich endlich wer. Und wenn dann die Leitung sagt, du bist jetzt das nicht mehr, dann bricht eine Welt zusammen. Unser Wert, dass wir wissen, Gott ist stolz auf mich und Gott freut sich, wenn er mich sieht. Dass, wenn wir in seine Nähe kommen, nicht sein Gesicht verkniffen wird, sondern dass ein Lächeln auf sein Gesicht kommt, wenn er mich sieht. Das muss verankert sein, bevor ein Dienst beginnt. Das schützt uns davor, wenn im Dienst Dinge schiefgehen oder wir angegriffen werden, dass uns das nicht innerlich zerstört. Und Jesus gibt uns da auch ein Beispiel. Er war nicht von der Not getrieben, sondern geleitet vom Heiligen Geist. Mit dem Lazarus. Sie riefen ihn, dass er kommt, und er kam erstmal nicht. Das ist so, so wichtig. Und wenn es dann in diese Phase kommt, dass er auch Leute in Dienste bringen möchte und in Positionen und Leute in der Gemeinde Verantwortung bekommen, schaut danach, haben die Leute ihren Wert in Gott oder werden diese auf allein durch die Position. Das ist wirklich wichtig. Es geht schief, wenn wir unsere Annahme, unsere Bestätigung, unser gutes Gefühl aus Positionen ziehen. Wir sollen das haben in Gott. Und wir sollen wissen, selbst wenn ich gar keinen Dienst habe, bin ich total geliebt und es geht mir gut, weil ich ein Kind Gottes bin. Jünger sind Leute, die die richtigen Prioritäten in ihrem Leben setzen, zur Verwandtschaft, Freizeit, Arbeit, Familie, Geld, unsere ganzen Bereiche des Lebens kommen mehr und mehr in Ordnung nach den Prioritäten unseres Herrn Jesus. Und Nachfolge kostet eben unser Leben. Lukas 14, 33 drückt es auch aus, so sagt Jesus das: So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsorgt, was er hat, mein Jünger sein. Also unser Herz muss ganz ihm gehören. Und wir wollen uns da willig in einen Prozess hineinbegeben, dass er das machen kann. Dass wir ihm gehören, dass unser Herz nicht an anderen Dingen hängt. Nun haben wir da in all den Bereichen Lücken und unsere Schwierigkeiten und unsere Unvollkommenheiten. Und wir sollen jetzt nicht als Ergebnis aus dieser Lehre ziehen, ja, wenn ich mir das alles so anhöre, das schaffe ich ja nie. Das ist ja Wahnsinn. Also das und das und das, wie soll ich denn das hinkriegen? Und deshalb will ich das nochmal so ans Ende setzen. Das Entscheidende ist, dass du sagst, das will ich. Das ist alles. Und sofort kommt der Heilige Geist und hört das und nimmt das sehr ernst und sagt, so und jetzt helfe ich dir. Und jetzt tue ich das in deinem Herzen. Versuch das nicht mit Anstrengung zu machen. Sondern alles, was es nötig ist, ist die Haltung. Unsere Haltung ist das Allentscheidende. Und wenn wir sagen, das erscheint uns gut und richtig, und das ist das Wort, das ist das, wie es der Herr vorgelebt hat, also will ich das auch. Das ist alles, was der Heilige Geist braucht. Und dann wird er kommen und in unseren Herzen etwas tun. Der Heilige Geist schläft nie. In jeder Sekunde, die an unsere Ohr tickt, wirkt der Heilige Geist. Und ist für uns und will uns wachsen lassen und fördern, will uns stark machen, will uns herausbringen aus Schwachheiten, will uns Dinge lernen, will Gedankenmuster verändern, will, dass wir richtig denken über uns, über Gott. Also das Entscheidende ist die Haltung. Und so kann es gehen, so geht es vorwärts. Und wir sehen schon, das ist ja was ganz anderes, wie viele Menschen in ein Gebäude bringen. ganz viele Menschen in die Versammlung bringen. Und Hauptsache, die sind irgendwie schnell dressiert, charismatisch dressiert, im Lobpreis aufstehen, Hände hoch, an bestimmten Stellen klatschen. So die äußeren Verhaltensmuster kann man schnell lernen. Und Hauptsache, davon haben wir ganz schnell ganz viele. Und ich habe immer so ein bisschen meine Mühe, wenn man so Zahlen hört, wie schnell angeblich Gemeinden wachsen. Und ich muss sagen, meine Güte, haben die eine Effektivität, Jünger zu machen? In welcher Zeit haben die denn alle gelehrt, zu halten und zu befolgen? Alle Achtung, binnen von Monaten Tausende. Also das ist etwas ganz anderes, als was wir kennen aus Volkskirchen oder aus religiösen Bereichen. Jüngerschaft sind Dinge, die gehen nicht schnell. Das ist keine Instant-Aktion. Aber ich bin überzeugt, wenn wir auf diesen Weg gehen und die Gemeinden wieder ausschließlich aus Jüngern bestehen, dann hat die Welt wieder Respekt vor den Christen. Dann wird wieder Gegenwart Gottes in den Versammlungen sein. Dann wird Kraftlosigkeit aufhören. Dann wird unser Zeugnis viel glaubwürdiger. Dann brauchen wir eine Menge Programme nicht mehr. Eine Menge komplizierte, ausgeklügelte Programme, wie wir irgendwie mithalten können mit der Welt, wie wir auch attraktiv aussehen, mit Pantomime, mit Spiel, mit Sushi nach dem Gottesdienst und Spielstraße und was es da alles so gibt, Kirche im Kino und was weiß ich. Ich denke, dass viele, viele Menschen gerettet werden und von Gott hinzugetan werden, wenn wir das leben. Und dass viel, viel mehr Freude in unserem Leben ist und in der Gemeinde. Ich denke, dass unsere Art und Weise, ihn zu loben und zu preisen, sich sehr verändern wird. Ich denke, dass der Einfluss der Gemeinde in der Gesellschaft wachsen wird. Und nicht darüber, dass wir Christen in politische Ämter bringen. Und ich denke, dass die Kinder Gottes gesünder, zufriedener, reicher und stärker sein werden, wenn wir das leben. So, wie spät ist es denn jetzt? Kurz vor 6. Ich bin am Ziel. Hast du eine Tasche irgendwo?